Ja, schönen guten Morgen von mir auch. Wenn man sich so die Weihnachtsgeschichte anschaut, dann stellt man fest, dass dort eigentlich ziemlich viele Menschen vorkommen. Nennen wir sie mal Handelnde oder Protagonisten oder irgendwie so. Und von denen hat jeder eigentlich seine eigene Weihnachtsgeschichte. Gestern oder vorgestern haben vielleicht manche nochmal die Geschichte gesehen, wie sie zum Beispiel auch von den Kindern der Bibelgemeinde Kohlhaus erzählt wurde. Da wurden auch bestimmte Geschichten deutlich. Und meine Frau wies mich darauf hin, guck mal, die Römer, die waren damals die Chefs, die kamen gar nicht so groß vor in der Geschichte. Die haben einen Befehl erlassen und dann waren die auch schon wieder erledigt. Ja, vielleicht auch interessanter Gedanke. Aber natürlich berichtet uns die Bibel auch von ganz anderen. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel, da finden wir die Geschichte von Zacharias und Elisabeth mit ihrem Sohn Johannes, von Maria, von den Hirten. Und in Matthäus, da lesen wir dann eher die Geschichte von Josef, von Herodes und von die der Weisen. Was ist denn deine Geschichte von Weihnachten? Was würde denn von dir in einem Buch stehen über Weihnachten? Wie erhältst du Zugang zu dieser großartigen Botschaft, dass Gott als Mensch auf die Erde kommt, um sich seinen Geschöpfen zu offenbaren und um ihnen Licht in der Dunkelheit zu sein? Natürlich, wir kennen die Geschichte von Maria und wie der Engel ihr die Geburt ankündigt. Das war für diese junge Frau sicher ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja, wenn man sich das mal vorstellt, gestern auch sehr deutlich habe ich das gesehen in diesem Kindermusical. Auch Josef erhält durch einen Engel eindeutige Anweisungen, vor allem hinsichtlich seiner Frau und seiner eigenen Rolle in diesem Weihnachtsspiel. Die Hirten, die begegnen uns als einfache Männer und auch sie erhalten eine göttliche Offenbarung und werden dadurch ermutigt, dem Christuskind das zu suchen. Tja, und wer spielt jetzt noch eine Rolle in dieser Weihnachtsgeschichte? Wen gibt es da noch? Es sind, also eine wichtige Rolle haben sie nicht, die Bewohner von Bethlehem. Die bekommen gar nicht so richtig mit, was da eigentlich passiert. Die zeichnen sich alleine dadurch aus, dass überfüllte Quartiere in ihrer Stadt sind. Es sind auch nicht die Politiker, ja, die in Person von Herodes und seinem Hofstaat sehr überrascht waren, als sie von der Geburt des neuen Königs hörten. Es sind wohl auch nicht die religiösen Leiter dieser Tage, die mit ihrem eigenen, nennen wir es mal, Wissen aus der Schrift nicht an Gottes Verheißungen glaubten. Und wer dann noch? Also für mich sind es die Stillen, die Suchenden, die wartenden Menschen, wie zum Beispiel eine Hanna im Tempel oder Simeon. Ihre Suche und ihr Warten auf den Erlöser, den Heiland, das wird belohnt. Als Maria und Josef nämlich dann nach 7 Tagen mit dem 7 Tage alten Jesus im Tempel das Opfer bringen für die Erstlingsgabe. Und da gibt's noch jemanden in der Geschichte. Ein paar Männer, die uns als Magoi, also das ist griechisch, ja, als Magier oder in der Übersetzung als Weise und in der Tradition manchmal auch als Könige vorgestellt werden. Männer, die von weit her kamen, ihre Schätze mit dem Kind teilten und wieder in der Versenkung verschwanden. Wohl aber mit ganz frohem Herzen und gestärktem inneren Menschen. Und deren Geschichte, wenn ihr möchtet, könnt ihr mitlesen, lesen wir in Matthäus Kapitel 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dein Wort und auch deine Geschichte mit den Menschen uns geoffenbart hast, dass wir darin lesen können, daraus lernen können. Und ich möchte dich bitten, dass dein Wort in uns wirkt. Amen. Ja, ich möchte euch einladen, dass wir heute uns einmal näher mit der Weisheit beschäftigen. Ich werde das, was Peter gerne immer bringt, mal weglassen. Also ihr dürft gerne in den Sprüchen euch mit der Weisheit beschäftigen. Das kommt heute von mir nicht. Aber es ist die Eigenschaft, die letztendlich ja zur Namensgebung von den Magoi, von den Weisen geführt hat. Ihren Titel haben sie ja von der Weisheit. Lasst uns zunächst erstmal auf den Text schauen. Im zweiten Teil werde ich dann einige Wahrheiten dann nochmal darüber ableiten. Also erstmal, wie ist die Situation? Da sind mehrere Männer unterwegs und sie kommen aus dem Morgenland. Das Morgenland, ja, das ist da, wo die Sonne aufgeht, also aus dem Osten. Und das war vielleicht Mesopotamien, vielleicht Babylon oder eine ähnliche Region, die östlich lag. Es waren also keine Juden aus Israel. Wer sind diese Männer und warum tauchen sie in der Weihnachtsgeschichte denn jetzt auf? Welche Rolle spielen sie? Genaueres wird zunächst erst einmal nicht gesagt. Sie stehen aber sicher für Heiden oder vielleicht auch jüdische Nachfahren von Diaspora-Juden. Das heißt Juden, die nach dem babylonischen Exil nicht zurückgekehrt waren. Und sie sehen in diesem Kind, das da geboren werden soll, ja, oder geboren wurde, eine sehr wichtige Person ihrer Zeit. Vielleicht sogar mehr als das. Vielleicht sogar den seit 1. Mose 3 verheißenen Erlöser der Menschheit. Und diese Männer, ja, sie werden uns als Weise vorgestellt. Im Urtext findet sich das Wort Magoi, das auch mit Magier oder Zauberer übersetzt werden kann. Aber das waren damals nicht unbedingt Menschen, die okkultes Geheimwissen hatten, die das in ihrer Funktion als Astrologen irgendwie geheimnisvoll gemacht haben. Sie waren nämlich auch gleichzeitig Astronomen. Das ging damals noch, dass man das trennen und vereinen konnte. Sie waren vor allem wichtige Staatsmänner. Und übrigens wurde auch für Daniel und seine Freunde genau diese Berufsbezeichnung verwendet. Also wenn ihr euch fragt, was hatte denn der Daniel und seine drei Freunde aus dem Feuerofen für eine Berufsbezeichnung, das war die gleiche. Also ich würde mal am ehesten zu diesen Männern heute sagen, dass wir sie als Diplomaten bezeichnen könnten. Und sie kommen jetzt wegen des neugeborenen Königs, dessen Stern sie gesehen haben. Der Stern. Auch da gibt es verschiedene Auffassungen. Ich möchte sie einfach euch kurz darstellen. Ich möchte auch nur, dass ihr einfach wisst, was manche Leute so sagen. Es könnte sich natürlich um eine besondere Sternenkonstellation gehandelt haben. Ihr habt sie letzte Woche genau hinter den Wolken gesehen, also wenn ihr durch die Wolken durchgucken konntet. Nämlich, dass Jupiter und Saturn, sagen manche, so dicht zusammenkommen, dass sie ganz hell am Himmel strahlen. Und diese sogenannte Konjunktion, das sollte der Stern gewesen sein. Das ist aber eher unwahrscheinlich, denn diese Sache dauert nur ein paar Tage. Und wie wir aus der Bibel lesen, hat die Reise wesentlich länger gedauert. Außerdem haben sie den Stern im Morgenland gesehen und dann erst wieder, als sie von Jerusalem weiterzogen nach Bethlehem. Der Stern könnte also vielleicht etwas anderes gewesen sein, vielleicht ein Komet. Auch da gibt es Vermutungen. Wissen tun wir es nicht. Allerdings hätte dieser Komet dann einmal im Westen stehen müssen und dann einmal im Süden. Weil im Westen stand der Komet, wenn sie von dem Osten kamen. Und als sie dann in Jerusalem waren, mussten sie nach Bethlehem und das ging halt nach Süden. Aber vielleicht ist das so gewesen. Auch das ist eine Möglichkeit. Andere Ausleger sind der Ansicht, dass es sich bei dem Stern vielleicht um eine Gotteserscheinung gehandelt haben könnte. So wie die Herrlichkeit des Herrn das Volk Israel in der Wüste begleitete und als Wolke tagsüber und als Feuersäule in der Nacht über dem Zelt der Begegnung stand und später auch das Allerheiligste des ersten Tempels erfüllte, so könnte dies auch eine Erklärung für den Stern sein, der den Weisen den Weg wies. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Wir befinden uns, und deswegen sind auch manche traditionellen Krippendarstellungen mit Hirten links und Esel und Ochs in der Mitte und drei Könige rechts vielleicht etwas weit hergeholt, etwa 1 bis 2 Jahre nach der Geburt von Jesu. Denn das wird aus verschiedenen Angaben deutlich. Maria und Josef zum Beispiel, siehe Vers 11, lebten jetzt in einem Haus. Also sie hatten natürlich nicht Wohnung genommen in diesem Stall, von dem uns Mike so eindrücklich berichtete, wie der ausgesehen hat letzte Woche. Und Herodes ließ später ja nicht nur Neugeborene töten, sondern auch Jungen bis zu einem Alter von 2 Jahren, um den vermeintlichen Thronräuber zu beseitigen. Ein schreckliches Kapitel der Versuche Satans, gegen Gottes Licht zu kämpfen und alles zu unternehmen, um den Messias am Leben zu hindern. Nur ein lebender Gottessohn könnte sich für die Rettung der Menschheit einsetzen. Das ganze Verhalten Herodes in dieser Geschichte ist in seiner Wesensart absolut verwerflich. Seine Geheimnistuerei gegenüber den Weisen ist heuchlerisch. Seine letztlichen Taten zur Verhinderung des Thronraubs bestialisch und teuflisch. Wohl dem, der im wahrsten Wortsinne nicht über Leichen geht, um sich seinen Vorteil zu sichern. Die Weisen gehen aber trotzdem zu diesem König Herodes, denn einen neugeborenen König, wo würden wir ihn vermuten? So wie wir einen neu gewählten Bürgermeister im Rathaus vermuten, so würden wir einen neugeborenen König im Königshaus vermuten. Doch als sie da aufkreuzten, war die ganze Stadt richtig verwirrt, ist viel zu wenig. Sie war erschrocken darüber, über diese Botschaft. Wie? Ein neuer König? Herodes, das war ein sehr für das Volk angenehmer König, denn der hat sich als Edomiter, das war nämlich kein Jude, sondern einer, der aus Edom kam, recht beliebt gemacht. Er hatte den Tempel kräftig ausbauen lassen und das hat den Juden natürlich gefallen. Und jetzt ein neuer König und es ist nicht Herodes Sohn. Oh oh. Die ganze Stadt Jerusalem war erschreckt über diese Botschaft und das war eine Reaktion, wenn ich mir so die Weisen vorstelle, die sie in dieser Art so sicher nicht erwartet hätten. Tja, Herodes, er war sicher am stärksten daran interessiert, dass ihm keiner den Thron streitig macht. Deswegen intrigiert er sogleich und schickt die Weisen nach Bethlehem in Judäa, das alttestamentliche Ephrata, dem Ort, den ihm seine Schriftgelehrten auch ohne Zögern als die Geburtsstätte des neuen Herrschers über Israel anhand der Schriften des Alten Testaments nennen konnten. Micha 5, Vers 1. Übrigens, mir ist aufgefallen, es ist doch verwunderlich, dass diese Gelehrten überhaupt keine Zweifel hatten, wo der neugeborene König geboren werden sollte. Sie hatten also das Alte Testament wirklich gut studiert. Ja, sie hatten auch keinen Zweifel, um wen es sich handelt, als die Weisen auftauchten und fragten. Aber die Weisen hatten dieses Wissen scheinbar nicht. Das heißt, sonst wären sie ja gleich nach Bethlehem gegangen, sondern sie haben erstmal nachgefragt. Und Herodes, er ist sehr link, sagen wir mal. Er möchte jetzt durch die Weisen vorsichtig auskundschaften, um wen es sich bei dem neugeborenen König eigentlich handelt. Aber sein Plan wird, Gott sei Dank, wie wir das in Vers 12 lesen, frühzeitig zunichte gemacht. Gott selbst greift ein und schickt die Weisen auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, nachdem sie Jesus gefunden, ihn angebetet und beschenkt hatten. Und das war sicher kein alltägliches Erleben in der damaligen Zeit, schon gar nicht das, was sie da in der Wohnung des Zimmerers da erlebt haben. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Natürlich lernen wir etwas über Gott. Ja? Er möchte uns einiges damit sagen. Aber lasst uns auch heute mal die Weisen betrachten. Sie sprechen nämlich auch deutlich zu uns. In Jakobus 3, Vers 13 finden wir eine Motivation dazu. Da steht nämlich, wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Drei Gedanken, die ich mit euch dazu beleuchten will. Erstens, Weisheit von Gott geschenkt. Oder Weisheit, sie kommt von Gott. Als Nichtjuden, ja, ich glaube, hier sitzt keiner, der Jude ist oder zum jüdischen Volk gehört. Wir dürfen als Nichtjuden aus dieser Geschichte erstmal lernen, dass wir sehr dankbar sein dürfen, glaube ich. Denn zum neugeborenen Jesuskind dürfen nicht nur die Armen, Einfachen, nämlich die Hirten, ja, oder die alten Menschen wie Hanna oder Simeon kommen, zu ihm dürfen auch Menschen von außerhalb des jüdischen Kontexts kommen. Ihn ehren, ihn anbeten. Das ist eine der gleich offensichtlichen Lehren, die wir aus der Geschichte für uns selber ziehen dürfen. Jesus ist für alle Menschen gekommen, also auch für dich und für mich. Und wie kamen jetzt die Weisen überhaupt auf den Gedanken, diesen König zu suchen? Warum sind sie überhaupt, haben sie sich auf den Weg gemacht? Genaueres sagt uns die Bibel nicht, aber es gibt Hinweise. Zum einen ist es bestimmt nicht ganz unmöglich, dass zu ihnen auch ein Engel gesprochen hat, wie er dies mit Maria, mit Josef oder Zacharias getan hatte. In der Bibel finden sich dazu keine weiteren Angaben. Vielleicht kannten sie auch die Stellen aus dem Alten Testament, Prophezeiungen über den Messias, zum Beispiel die aus 4. Mose 24, Vers 17. Da steht nämlich, Bileam sagte, ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Also da taucht dieser Stern auch schon einmal auf, der aufleuchten soll. Vielleicht verbanden sie auch diese Stellen, die über den Messias im Alten Testament standen, mit der Weissagung der 70 Wochen aus dem Propheten Daniel. Könnt ihr mal in Daniel 9, Vers 24 und 25 lesen. Und wer sich näher damit beschäftigen will, Roger Libby hat da auch ein gutes Buch zugeschrieben. Dort steht, Daniel 9, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Jetzt kann man ein bisschen Mathematik und ein bisschen Auslegung machen. Die 7 und 62 Jahrwochen stehen für 69 mal 7 Jahre. Ja, weil eine Jahrwoche umfasst 7 Jahre und das Jahr hat 360 Tage gerechnet in der Bibel. Nach Roger Libby, also aus dem Buch Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden, fand der Erlass, von dem hier die Rede ist, nämlich zum Wiederaufbau von Jerusalem im Jahr 445 vor Christus statt. Und am Ende dieser Zeitspanne landet man im Jahr 32 nach Christus. Also die Weisen waren eigentlich viel zu früh, oder? Haben die nicht rechnen können? Ich denke, wenn etwas passieren soll, dann muss ich das ankündigen. Und wenn ein Stern aufgehen soll, dann muss der Stern natürlich auch mal geboren werden. Und wahrscheinlich wird er das nicht machen, wenn er 3 Jahre alt ist. Und irgendetwas ist gewesen, das die Weisen auf die Reise geschickt hat. Vielleicht 40 Jahre vorher. Ich möchte mich gar nicht im Detail verlieren, da sich auch die Ausleger nicht hundertprozentig einig über die Daten sind. Aber dass diese Zeit, von der der Daniel in seiner Prophetie gesprochen hat, bald ablief, das war offensichtlich. Wie konnte ein Simeon und ein Hanna im Tempel so sicher wissen, dass es bald sein musste? Und der Stern, vielleicht ein Komet, vielleicht die göttliche Schechina des Alten Bundes, die schon dem Volk Israel in der Wüste leuchtete und später im Tempel auch das Allerheiligste erfüllte, diese Erscheinung trat zu einer bestimmten Zeit auf. Und dass das eine ganz tiefe Bedeutung für die hatte, das sehen wir auch im Text, denn als sie sich von Jerusalem auf den Weg nach Bethlehem machten, wie war denn da ihre Reaktion? Der Text sagt, sie waren sehr hoch erfreut. Also das ist schon mehr als nur, jo, ganz nett. Sehr hoch erfreut, als sie ihn in Bethlehem wiedersahen. Also er hatte für sie eine ganz bestimmte Bedeutung. Warum brachten sie Geschenke? Naja gut, weil man, wenn man wohin geht, dann kommt man nie mit leeren Händen. Gell? Deswegen also immer so einen kleinen Goldbarren dabei haben und das teuerste Parfüm, was man in der heutigen Zeit so kaufen kann. Ja, und auch andere Dinge. In Jesaja 60, Vers 6 lesen wir über die Wiederherstellung Jerusalems und seinen König. Sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkünden. Wir lesen hier also von Gold, dem Symbol von Göttlichkeit und Herrlichkeit, wie es in der Person Jesu, ja, in seiner göttlichen Vollkommenheit sichtbar wurde. Wir lesen auch von Weihrauch, dass diesem wohlduftenden Harz, das für viele für die sündlose Vollkommenheit des Herrn steht oder des Messias. Aber von einer Sache lesen wir nicht, nämlich von der Myrrhe, dem Begräbnis-Bitterkraut, das auf die Leiden des Messias hinweist. Da ist nichts in der Jesaja-Stelle zu finden. Denn Jesaja, das, was er sah, das war schon das zweite Kommen des Herrn, wenn er nämlich als König wiederkommen wird. Die Weisen nehmen also mit ihren Geschenken, mit denen sie kommen, auf wunderbare Weise den Anspruch und das Leben Jesu als künftigen König, als ewigen Gott und leidensbereiten Erlöser vorweg. Also alles in allem, in der durch Gott ihnen geschenkten Weisheit, machten sie sich auf den Weg, diesen neuen König zu suchen. Und wenn ihr mich fragt, ich bin persönlich der Ansicht, das war keine rein politische Angelegenheit, so wie man, wenn ein neuer Staatspräsident eingesetzt ist, dann erstmal einen Höflichkeitsbesuch abstattet. Ich glaube, dass das wirklich eine Herzensangelegenheit für sie war, denn anders können wir uns vielleicht nicht ihre große Freude erklären. Das war nicht so, lasst uns das mal machen und dann ist das abgehakt und das muss halt sein und das wird so erwartet, sondern sie hatten da wirklich eine Sehnsucht in ihrem Herzen. Ihre Einstellung zeigt uns auch gleichzeitig auf, wie wichtig es ist, dass wir als Christen nicht nur in diplomatischer Mission unterwegs sind, sondern dass wir mit dem ganzen Herzen dabei sind, dass wir diese Aufgabe, Gott zu suchen, wirklich von ganzem Herzen tun und nicht nur von Berufswegen. Das ist sicher eine Mahnung an die Schwestern und Brüder im Herrn, ja, die im vollzeitlichen Dienst in jeder Gemeinde dieser Welt stehen, dass sie das wirklich als Herzensangelegenheit und nicht nur als, ja, meinen Job ansehen. Also ob die Weisen jetzt gesandt oder aus eigenem Antrieb gingen, auch das wissen wir nicht. Aber sie waren dabei, sie waren auf dem Weg und sie hatten ein Ziel vor Augen. Lasst mich einen kurzen Exkurs machen zum Jahresende. Also bevor du dir jetzt dich hinsetzt und sagst, 2021, 30. oder 31. Dezember, jetzt nehmen wir mal ein weißes Blatt Papier, jetzt machen wir uns mal ganz viele Pläne. Ja, ich möchte dir einen Vorschlag für deine Vorsätze ans Herz legen. Nämlich, wenn du Prioritäten zum Beispiel für deine nächste Reise im weiteren Sinne setzt, dann tritt sie auch an. Nur der in die Tat umgesetzte Plan bringt dich weiter. Ob du jetzt vielleicht wie ich an mein Gebetsleben denkst, wie ich an meine stille Zeit denke oder meine Beziehung zu meinen Mitmenschen, meinen Einsatz in der Gemeinde, meine persönlichen Jüngerschaftsbeziehungen oder meine nächsten Kurs- oder Seminar- oder Konferenzteilnahmepläne, meine kreativen Ideen, wie ich mich in den Gruppen einbringe, wie ich vielleicht auch andere Dinge in meinem Leben angehen will. Es spielt keine Rolle, wenn wir Pläne erstellen, die unrealistisch sind oder sie nicht in die Tat umsetzen. Unser Glaube wird in der Tat sichtbar, nicht in unseren gut gemeinten Worten, wenn unser Leben lauter spricht als unsere Worte. Wir dürfen, nein, ich glaube sogar, wir müssen Gott um Weisheit, Mut und Kraft in dieser Sache bitten. Er wird helfen. Soweit der Exkurs. Was können wir also von dem Glauben der Weisen lernen? Für mich ist das ein Glaube der Tat, des Erforschens, des Offenseins für Gottes Handeln in dieser Zeit. Ihr Glaube wurde belohnt, denn es war ein Glaube an die Macht und die Kraft des zukünftigen Königs. Wie viel sie später dann noch von ihm erfuhren, das werden wir erst im Himmel erfahren. Aber keiner, der zu Gottes Sohn kommt, geht ohne Ermutigung und getröstet wieder weiter. Und jetzt frage ich uns, was muss noch passieren, dass auch wir nach dieser Weisheit suchen oder nach ihr streben, bis wir verstehen, bis wir uns gleich wie die Weisen auf die Reise zu dem neuen König begeben. Dabei steht das Ziel dieser Reise wirklich schon fest. Das ist kein diffuses Irgendwohin oder Kreuz und Querlaufen. Denn wenn wir weise handeln, so wie die Weisen, dann werden wir den König Jesus finden. Das ist der zweite Punkt. Weisheit, sie führt zu Gott. Wenn wir Gott suchen, dann werden wir Gott finden. Der Glaube der Weise führte sie scheinbar auf Umwegen, ja, weil sie nämlich erst mal dachten, wir gehen nach Jerusalem in den Palast und fragen dort mal nach, hin zu Gott. Gott selber hat sich ihnen geoffenbart. Durch den Stern, durch Menschen, die ihnen den Weg gewiesen haben und natürlich auch in seinem Sohn. Gott selber sorgt auch dann für den sicheren Nachhauseweg. Denn lasst uns mal überlegen, ob der Herodes sie wirklich hätte ziehen lassen, nachdem sie zu ihm zurückgekehrt wären. Jesus sagt in der Bergpredigt über das Reich Gottes, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer, ich füge das Wort Gott ein, und wer Gott sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Matthäus 7, Vers 8 oder Lukas 11, Vers 10. Was suchst du? Wonach suchst du? Wo bist du gerade hin unterwegs? Und woher kommt deine Weisheit? Wohin führt dich dein ganzes Wissen? Bringt es dich näher zu Gott? Oder entfremdest du dich von ihm, weil dein Kopf mit Dingen gefüllt ist, die eine Annäherung erschweren oder sogar unmöglich machen? Wenn ich jetzt mal an die Vorbereitung von dieser Predigt denke, dann fällt mir beim Schreiben am Computer so viel ein, was ich mal ganz kurz und ganz schnell nochmal einschiebe. Und das ist dann eigentlich nur eine eitle Ablenkung. Und dadurch habe ich mich Gott entfremdet. Aber jeder neue Ansatz, mich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, hat mich zu ihm hingezogen. Kennst du das, wenn du in der Bibel liest und merkst, wie Gott wirklich dich zu sich zieht, wie du dich zu ihm hingezogen fühlst, wie er zu dir spricht? Kennst du diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm? Und spürst du, wie Gott auch deine Leere füllt, wenn du ihm ernstlich Raum in deinem Leben gibst? Alles Irdische ist vergänglich, kurzlebig. Der schnelle Videosnap, unsere Teenies wissen, was ich meine, der flache Witz, der mal soeben weitergeleitet wurde, die spöttische Bemerkung oder der nächste Krimi im Fernsehen, in der Mediathek oder auch als Buch, das nächste Festessen, Weihnachten liegt hinter uns, ich hoffe, ihr habt alle das gut vertragen, die fröhliche Feierstunde mit Freunden, auf die wir im Moment ein bisschen warten, das letzte Feierabendbier oder die nächste Beruhigungspille. Aber nur ein paar Stunden ist es dann wieder, später ist es wieder da, diese Leere im Menschen, wo wir sagen, da fehlt mir was. Die Sehnsucht, dass es etwas geben muss, das dieses Vakuum in uns füllt. Und ich glaube, dass unsere Weisen diese Sehnsucht hatten. Ich glaube, dass sie diesen Antrieb hatten, weil sie gesagt haben, wir müssen diesen neugeborenen König finden. Sie wollten dieses entstandene Vakuum füllen. Das war es ihnen wert. Ihre ganze bisherige Weisheit, die sie bis jetzt hatten, hat ihnen nicht ausgereicht. Sie wollten nicht zu Hause sitzen bleiben und sagen, es ist gut, wir wissen, es gibt einen neugeborenen König. lasst uns einen Brief schreiben. Sie wollten ihn selber sehen. Sie wollten nicht ihrer Arbeit weiter nachgehen. Sie haben ihre Projekte nicht in Angriff nehmen wollen. Sie waren sicher beschäftigte Leute. Und wenn man sich monatelang auf eine Reise begibt, dann ist das nicht mal eben so, naja, dann bin ich halt mal weg. Sondern das musste gut überlegt sein. Weise wägten sie Kosten und Nutzen gegeneinander ab. Und in ihrer Weisheit entschieden sie sich, den König zu suchen, ihm die Ehre zu geben. Menschliche Weisheit, unsere eigenen Gedanken und Pläne, richtig kombiniert und angewendet, werden sie uns letztlich zu Gott führen. Bei manchen kommt diese Erkenntnis zu Lebzeiten, bei anderen auf eigenen Wunsch leider erst später. Ich wünsche dir und bete, dass du zu der ersten Gruppe gehörst. Gott möchte, dass wir uns auf die Suche machen. Gott möchte sich finden lassen. Schaut, in der Bibel haben wir Geschichten ohne Ende dazu. Der Kämmerer aus Äthiopien, wie hat er gesucht? Er hat sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Der Hauptmann Cornelius, ja, Petrus bekam den Auftrag, ihm zu helfen. Die Geschäftsfrau Lydia, sie hörte ganz genau zu. Da steht, sie hörte zu, weil sie Fragen hatte. Und Paulus hat ihr von Jesus erzählt und da hat sie gemerkt, sie bekommt Antworten auf ihre Fragen. Auch die blutflüssige Frau, sie hat gesagt, wo ist der, der mich gesund macht? Ja, sie war der Verzweiflung nahe, aber sie hat diese Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und viele andere, auch in der heutigen Zeit, zum Beispiel der amerikanische Journalist Lee Strobel, der in seinem Buch Der Fall Jesus beschreibt, wie er durch den Versuch, die Person Jesu zu widerlegen, zum Glauben gefunden hat. Ich bleibe dabei. Wir werden Gott finden, wenn wir ihn ehrlich suchen. Was muss passieren, dass du dich auf die Suche machst oder neu anfängst oder dranbleibst? Was erwartest du von Gott? Was können wir von ihm eigentlich erwarten? Ich denke, ein paar Anwendungen können wir direkt aus dem Text ziehen. Gott erinnert uns selber an seine Versprechen. In seinem Buch lesen wir davon, ja, und das ist das, wo die Weisen dann fragen, wo ist der König? Sie wissen, dass es da einen geben muss. Gott zeigt uns auch den Weg. Der Stern ging vor ihnen her. Gott schenkt uns Weisheit und Verstand und lässt uns durch seinen Heiligen Geist seine Wahrheit in uns aufleuchten und wichtig werden. Warum? Sie freuten sich mit sehr großer Freude. Ja, nach einer anderen Übersetzung. Er bewahrt uns auch vor bösen Menschen. Das dürfen wir auch von Gott erwarten. Als sie im Traum eine göttliche Weisung erhielten. Und er nutzt unsere Gaben zu seiner Ehre. Sie öffneten ihre Schätze. Und dieser letzte Punkt führt uns auch direkt zum dritten Punkt der Anwendung. Weisheit, sie kommt von Gott, sie führt zu Gott und letztlich Weisheit gibt Gott die Ehre. Wenn man Gott gefunden hat und ihn als Gott anerkennt, wird man ihm auch gerne die Ehre geben. Ehre geben? Das macht man im Kleinen und im Großen, je nachdem es wichtig ist für einen. Die Weisen haben nicht gekleckert. Ja, so groß ihre Freude war, endlich das heilige Kind gefunden zu haben, so groß war auch ihre Bereitschaft, ihm und seiner Mutter zu dienen. Die Größe der Geschenke drückten den Grad der Ehre aus. Was wäre für dich eine besondere Ehre? Eine Einladung zum Frühstück beim Bundespräsidenten? Ein Ehrenplatz in der VIP-Lounge beim nächsten Spiel von Bayern München? Also da werden wieder Zuschauer dabei sein dürfen. Oder bei der nächsten Oscar-Verleihung dabei zu sein und über den roten Teppich zu schweben? Oder wäre ein großes Geschenk für dich, das du erhältst, eine besondere Ehre? Zum Beispiel ein wertvolles Schmuckstück oder eine saftige Prämie von deinem Chef? Ehre gebührt dem, der die Ehre sich verdient hat. Interessant. Jesus als Baby? Wo ist ja eigentlich der König? Was hat er getan, um sich diesen Platz bei den Weisen zu verdienen? Es ist die Stellung und die Aufgabe, die dieses kleine Kind Ja, bereits dieses kleine Kind als ehrwürdig, sogar anbetungswürdig macht. Der künftige König, der verheißene Retter. Gleiches wird ja auch bei Simeon und Hanna im Tempel deutlich, die in dem Menschen Jesus bereits jetzt den Erlöser, den Heiland sehen und nicht das kleine schreiende Windelpaket. Die Männer aus Ost oder Nahost fordern uns damit heraus. Wie viel ist mir Jesus wert? Ich gebe ihm mein Leben, das muss ihm reichen. Na gut, dann frage ich dich, wie sieht denn das aus, wenn du ihm dein Leben gibst? Wie viel Zeit, wie viel deiner Zeit gehört wirklich ihm und nicht anderen schönen Dingen des Lebens? An der Gestaltung unserer Freizeit können wir sehen, wie ernst wir das meinen. Also die Zeit, die wir nach eigenem Ermessen gestalten können. Wie ernst nehmen wir es mit dieser Aussage? Ja, Jesus gehört mein Leben. Das wäre für alle schön. Auch heute kannst du einschlagen und einen Startpunkt dazu setzen. Jesus ist in der Krippe als kleines Kind gelegen. Aber seine Worte als Mann und seine Tat am Kreuz predigen lauter als alles andere, was ich dir heute sagen kann. Willst du ihm dein Leben schenken? Er wird nicht ablehnen. Aber warte nicht zu lange mit deiner Entscheidung. Meine Oma, die hat gerne Sachen verschenkt. Darunter waren auch Dinge, die man, ich sagte ihr, was willst du uns da schenken? Du brauchst das doch noch selber, ja? Du kannst das noch selber gut behalten. Aber sie sagte immer, lieber verschenke ich meine Sachen zu der Zeit, wo ich noch selber entscheiden kann, wem ich sie geben möchte. Recht hat sie gehabt. Also auch du, wenn du Jesus etwas schenken möchtest, und sei es dein Geld, deine Zeit oder gar dein Leben, dann warte nicht zu lange, bis es nicht mehr geht. Du willst doch nicht verpassen, dass die Annahmestelle bei der Post plötzlich geschlossen und der Zug am Bahnsteig abgefahren ist. Tja, Herr, du gibst uns Hoffnung, ein Liedvers dazu. Dritte Strophe, wie oft verträumen wir die Zeit und sind nicht bereit, als Gesandte in die Welt zu gehen. Herr, der du deine Kraft verheißt, füll uns mit dem Geist, lass ihn neu durch unser Leben wehen. Du nennst dich schon ein Christ, gut, auch zu dir und zu mir sprechen die Weisen. Sei großzügig, sei weise in der Auswahl deiner Geschenke. Zeit für deine Kinder, um mit ihnen in der Bibel zu lesen oder mit deiner Frau einen geistlichen Ehekurs zu machen, Klammer auf, nachdem du ihr geholfen hast, alle Arbeiten, die so im Haushalt anfallen, zu erledigen, Klammer zu. Das kann einfach viel mehr Wert haben, als einfach nochmal eine neue christliche Zeitschrift zu abonnieren und zu sagen, hier könnt ihr lesen oder ein neues Andachtsbuch auf den Nachttisch zu legen. Und Leute, eigentlich rede ich zu mir selber. Ich hoffe, dass wir alle diese Botschaft verstehen. Ihr lieben Singles und Witwen und Waisen, ihr dürft das gerne auf euch übertragen. Auch ihr habt Beziehungen und könnt das leben. Jesus hat nicht gespart. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, dass Jesus uns sein Leben gab, als er nichts zurückerwarten konnte. Zu der Zeit, als wir noch Sünder waren, als wir als Verlorene vor ihm standen. Damals gab er schon alles. In diesem Sinne sind auch die Waisen ein Bild, denn vom beschenkten Kind in der Krippe und auch von dessen Eltern konnten sie keine Gegenleistung erwarten. Liebst du Jesus, weil er dich liebt oder weil du hoffst, deswegen etwas zu erhalten? Liebe Jesus auch dann, wenn er dir scheinbar nichts zurückgibt oder du mehr erhofft hättest als das, was du bisher erhalten hast. Jesus hat diese Zeit, in der wir leben, eindeutig überwunden und er handelt in anderen Maßstäben und Dimensionen. Es ist in der Zeit, dass auch wir in diesen Dimensionen denken. Es geht nicht nur um Sein und Haben. Es geht um unser gebefreudiges Herz. Und wie sieht dein Herz aus, wenn du dieses Thema hörst? Verschließt es sich oder ist es weit offen? Siehst du den notleidenden Menschen? Siehst du seine Gemeinde? Siehst du die verlorenen Seelen in dieser Stadt und dieser Welt? Jesus, Maria und auch Josef konnten die Finanzspritze, also das Gold, sicher sehr gut gebrauchen. Denn nur kurz nach diesem Erlebnis waren sie plötzlich Flüchtlinge auf dem Weg nach Ägypten. Flüchtlinge wie viele andere auf dieser Welt auch noch heute. Jesus selber braucht heute keine weltliche Hilfe durch uns. Aber durch seine Gemeinde möchte er weltweit Gutes tun. Vor Ort und auch in der Ferne. Weil du Jesus keine Überweisung schicken kannst, also die Kontonummer habe ich noch nicht rausgefunden, stell dir doch mal die Frage, wie er sich das heute denken würde. Gott ehren, auch mit deinen Gütern. Gott die Ehre geben. Tja, mit deinen Gütern ist das am einfachsten durch die Gemeinde. Denn die Gemeinde wirkt in Jesu Namen in diesem Bereich. Und ich kann mir noch eine weitere Frage stellen, vor wem bin ich denn bereit, Gott zu ehren? Wem zeige ich das, wie wichtig mir mein Herr ist? Ich meine jetzt nicht, dass du mit deinem Überweisungsträger hier durch die Gemeinde läufst und sagst, so viel habe ich gespendet oder so wenig, ja, sondern ich meine auch, wie du durch dein Handeln und durch dein Reden Gott die Ehre gibst. Wem zeige ich, wie wichtig mir mein Herr ist? Wo suche ich auch seine Ehre? Seine Ehre und nicht meine. Die Weisen waren sich nicht zu schade für einen Besuch in einem einfachen Haus, in dem ein Zimmerer, ein Zimmermann wohnte mit seiner Teenagerfrau. Ja, da fährt also so eine Karamellkarawane vor, parkt wahrscheinlich drei Häuser lang vor und drei Häuser lang zurück. Und dann ist da ein Haus und da sagt man, da wohnt doch nur der Zimmerer mit seiner Teenagerfrau. Was ist denn hier los? Das müssen wir in der heutigen Zeit auch mal für uns übertragen. Ja, für was bist du dir vielleicht zu schade? Kann man dich in Hünfeld in jedem Haus sehen? Oder gibt es Bereiche, ich denke zum Beispiel an einfache Wohnblöcke in unserer Stadt, an die Flüchtlingsheime oder die Bahnhofsmission oder den Platz vorm Haunecenter, wo sich etwas andere Menschen auch mal zum Alkoholtrinken verabreden? Sind das Bereiche, an denen du lieber nicht bist, weil es vielleicht zu schmutzig oder zu arm, abstoßend oder einfach nur peinlich ist? Jesus kannte diese Vorbehalte nicht. Die Weisen kannten sie nicht. Wir wollen auch uns von diesen Vorbehalten distanzieren. Jesus die Ehre erweisen. Das tun wir auch, wenn wir nach Matthäus 25, Vers 40 handeln. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Noch einmal die Jakobusstelle vom Anfang. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Die Weisheit der Welt mag in vielen Situationen am Ende sein, rat oder orientierungslos. Wir Christen leben aber aus einer ewigen Hoffnung. Im Glauben an den einen, der uns zuerst geliebt hat, mit viel Zuversicht und einer weisen Ruhe, die nur Gott schenken kann. Bitte nehmt euch das zu Herzen. Amen. Ja, wir beten noch zusammen und wer kann dazu aufstehen, bitte. Vater im Himmel, danke, dass du uns in deiner Weisheit zu denkenden und entschlussfähigen Menschen gemacht hast. Danke, dass du uns mit deiner Weisheit beschenkt hast und durch deinen Geist uns erkennen lässt, wer dieses Kind in der Krippe tatsächlich ist. Herr, mit den Weisen wollen wir dir die Ehre geben, wollen in das Lob einstimmen, wollen unser Herz mit Freude füllen und wollen an unseren Ort zurückkehren, um dort von dir weiterzusagen. Wir danken dir, dass wir durch eine ehrliche Suche auch dich finden durften. Und wir bitten dich für alle die, die noch auf der Suche sind und nicht wissen, wie sie Zugang zu dir finden, dass du ihnen den Weg zeigst und sie zu dir ziehst. Und wir bitten dich auch, dass wir nicht aufhören, dir die Ehre zu geben für das, wer du bist und was du getan hast. Heute, morgen und unser ganzes Leben. Amen.